Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natur 2.0, dem Biodiversitäts-Podcast. Heute mit einer Spezialfolge und zwar zu einem Thema, was ihr euch schon seit langem gewünscht habt, zu der Umweltkatastrophe in der Oder vom August 2022. Mit mir heute dabei, und da freue ich mich sehr drüber, dass wir hier kompetente Unterstützung uns an die Seite holen konnten, auch persönlich, weil bei mir ist heute Professor Dr. Dominik Martin Kreuzburg, mein Doktorvater, das heißt der Betreuer meiner Doktorarbeit. Das ist schon ein paar Jahre her und heute definitiv immer noch ein Freund und Mentor. Herzlich willkommen, Dominik, schön, dass du dir heute Zeit nimmst.
Hallo Jana, schön hier zu sein.
Ja, ich stelle dich wie bei allen anderen GästInnen erstmal unserer Zuhörerschaft ein bisschen vor, bevor es dann danach dazu geht, warum du heute auch als Gast zur Umweltkatastrophe in der Oder eingeladen worden bist. Du hast angefangen mit einem Studium in Biologie an der Uni in Freiburg, hast ein Diplom damals abgeschlossen, hast danach deine Doktorarbeit angefertigt an der Universität in Konstanz, genauso wie ich. Und hast danach dann an der Universität in Bayreuth als Postdoc gearbeitet, bist dann zurückgekommen an die Uni in Konstanz und bist seit vielen Jahren da dann Arbeitsgruppenleiter gewesen, bevor du erst Vertretungsprofessor an der Uni in Konstanz warst und jetzt seit Oktober 2021 Professor für aquatische Ökologie an der BTU Cottbus-Senftenberg bist, Fachgebietsleiter für die Gewässerökologie und auch der Leiter der Forschungsstation in Bad Saarow bist. Das sind viele verschiedene Stationen. Wie war das für dich, wenn du so zurückblickst auf deinen Lebenslauf? Was waren vielleicht Highlights? Wie ist das jetzt heute mit der Leitung einer Forschungsstation? Wie ist das für dich?
Also wenn ich jetzt aus heutiger Sicht zurückblicke, dann denke ich, war mein Weg doch relativ geradlinig. Er ging nicht so schnell vonstatten, wie ich mir das gewünscht hätte. Es hat relativ lange gedauert, bis ich dann tatsächlich eine unbefristete Stelle hatte und fest im Sattel saß in der Wissenschaft. Ich habe nicht besonders viele Stationen durchlaufen. Wenn man sich heutige Karrierewege anschaut von jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dann sieht man, dass das heutzutage vielleicht etwas anders aussieht. Ich war nicht wirklich im Ausland, zumindest keine längere Zeit im Ausland. Und das wäre heutzutage wahrscheinlich so nicht mehr möglich. Also mein Weg war relativ gerade, wenig Zwischenstopps. Und glücklicherweise hat es trotzdem letztlich erfolgreich geendet in einer Professur und in einer unbefristeten Anstellung. Es ist nicht so selbstverständlich heutzutage, dass man sich in der Wissenschaft etablieren kann.
Mhm. Das hast du gerade schon gesagt, eine entfristete Stelle war für dich eigentlich so der Wunsch oder das Ziel. Du bist jetzt Professor. Wir haben in Deutschland ja die Unterscheidung, nachdem du unser erster Gast bist, der Professor in Deutschland ist, zwischen einer W3 und einer W2-Professur. Da können wir ja vielleicht nochmal einmal kurz drauf eingehen. Na, du bist ein W3-Professor. Das heißt, das kommt immer in der Regel mit mehr Leitungsverantwortung einher, oder? Also Institutsleiter zum Beispiel sind in der Regel W3-Professuren.
Genau, ja, das Besoldungssystem hat sich ja vor einigen Jahren verändert. Es gab früher noch die C-Besoldung, da gab es dann die C4-Professoren. Das waren quasi die höchstrangigen ProfessorInnen und die Institutsleiter, die Lehrstuhlleiter. Heute ist das W-System und da gibt es eben W1, W2, W3, W3. So wie du es gerade gesagt hast, sind dann die ProfessorInnen, die eben dann auch noch eine gewisse Leitungsfunktion haben.
Mhm.
Genau.
Jetzt hast du vorhin auch gesagt, eigentlich war dein Ziel irgendwie so eine entfristete Stelle in der Wissenschaft zu bekommen. Wie siehst du das? Ist das auch heute noch irgendwie fast eine der einzigen Optionen in Deutschland, eigentlich entfristet in der Wissenschaft zu bleiben, Professor zu werden? Also war das Ziel Professor werden oder war das Ziel eigentlich eher eine entfristete Stelle in der Wissenschaft bekommen?
Mein persönliches Ziel war von Anfang an Biologe sein. Ich bin von Herzen Biologe, Ökologe. Ich liebe das Leben draußen. Ich bin gerne draußen in der Natur. Und ich wollte immer was mit Biologie zu tun haben, auch beruflich. Alles andere war für mich sekundär. Das spiegelt sich auch so ein bisschen in meinem Lebenslauf wieder, denke ich. Also ich hatte nie das Ziel, Professor zu werden. Das hat sich so ergeben. Das musste sich so ergeben, weil man heutzutage eben sonst eigentlich keine anderen Chancen hat, dauerhaft in der Wissenschaft, in der Forschung aktiv zu sein. Es gibt also neben den Professuren gibt es also kaum Stellen mehr an Unis oder auch an Forschungseinrichtungen, wo Wissenschaftler unbefristet angestellt sind. Insofern hat sich das so ergeben im Laufe der Zeit und ich bin sehr froh, dass es, also vor allem jetzt auch rückblickend, dass das so funktioniert hat.
Ja. Wie sieht euer Arbeitsalltag an so einem Institut aus? Ihr seid ja ein Institut, was sich eigentlich ausschließlich mit Gewässerökologie beschäftigt. Wie viele Mitarbeitende habt ihr da? Was sind so Themen, womit ihr euch grob beschäftigt?
Also mein Alltag als Wissenschaftler hat sich natürlich im Laufe der Zeit massiv verändert. Von dem Biologen, der gerne auch im Labor unterwegs war, im Labor gearbeitet hat, aber eben auch draußen gearbeitet hat. Diese Tätigkeiten, die sind sukzessive zurückgegangen. Je weiter man diese Karriereleiter aufsteigt, desto mehr sitzt man am Schreibtisch und organisiert, wird zum Wissenschaftsmanager. Und diese praktische Arbeit im Labor oder auch im Feld, die tritt immer weiter in den Hintergrund. Und so war das auch bei mir. Jetzt sitze ich hier, bin Professor, leite die Forschungsstation für Gewässerökologie in Bazzaro. Und ich bin ab und zu mal noch mit im Feld, auch an der Oder tatsächlich, bei den Probenahmen dabei, aber es wird immer weniger und es ist so ein bisschen der Wermutstropfen, aber das gehört dazu zu diesem Karriereweg. Wir sind aktuell 12 MitarbeiterInnen und das ist eine ganz gute Mischung aus Wissenschaftlern und Technikern und wir sind ein sehr gutes Team, arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Und der Alltag ist für mich eben so, dass ich hier versuche, alles zu organisieren. Ich bin natürlich dadurch, dass ich eine Professur habe an der BTU Cottbus, natürlich auch in den Uni-Alltag fest integriert. Also ich meine damit Gremienarbeiten, das ist was ganz, ganz wichtig ist und auch immer mehr wird. Aber natürlich auch die Lehre, die spielt natürlich auch eine wichtige Rolle in meinem Berufsalltag. Und hier jetzt speziell in unserer Forschungsstation versuche ich halt unsere Forschungsprojekte zu koordinieren. Die tatsächliche Arbeit, die machen dann die Wissenschaftler und die Techniker.
Das also nochmal ein kleiner Einblick auch. Wir hatten in einer der letzten Folgen mit Merle Stoltenberg zum Beispiel auch nochmal darüber gesprochen, wie wird man irgendwie Professor, was sind da so die Aufgaben, die man dann nachher hat. Also das vielleicht auch nochmal einfach ein schöner Einblick für alle ZuhörerInnen, die sich da auch nochmal drüber Gedanken gemacht haben. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, du bist ab und zu noch selber mit in der Oder und nimmst Proben. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, bringen wir vielleicht nochmal alle ZuhörerInnen auf den aktuellen Stand beziehungsweise geben einen kleinen Überblick, was damals eigentlich passiert ist. Und zwar ist es im Endeffekt so, dass von der Umweltkatastrophe in der Oder von den ersten 3 Wochen im August 2022 normalerweise gesprochen wird. Und da sind auf einer Strecke von mehr als 300 Kilometern ist in dem Flusslauf der Oder geschätzte 1.000 Tonnen Fisch verendet. Erheblich betroffen waren außerdem die Populationen von Muscheln, Wasserschnecken und vermutlich auch von vielen weiteren wasserlebenden Organismen. Und das Ganze ist hervorgerufen worden durch den künstlich erhöhten Salzgehalt der Oder, der dann zu einer Massenentwicklung der toxischen Brackwasseralge Prymnesium parvum geführt hat, die tatsächlich einen Giftstoff aussondert, das Prymnesin, das dann eben das Absterben der Wassertiere verursacht hat. Das jetzt einmal so ein ganz grober Rückblick, was vor ziemlich genau 3 Jahren passiert ist in der Oder. Kannst du das ergänzen? Wie ist es damals vielleicht? Ja, wie haben deutsche Forschende davon erfahren? Was ist damals passiert? Wie ist reagiert worden? Und vielleicht so eine kleine Einordnung der Geschehnisse damals.
Ja, also ich kann das sehr gerne ergänzen. Du hast das im Prinzip schon beschrieben. Es war in der Tat eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die alle menschgemacht sind und die im Zusammenspiel eben dazu geführt haben, dass eben es zu einem massiven Fischsterben kam. Du hast auch schon gesagt, die Muschelpopulation ist eingebrochen. Die kiemenatmenden Schnecken sind eingebrochen. Warum gerade die kiemenatmenden Schnecken? Das sage ich gleich noch was dazu. Ich würde nur gerne noch mal kurz das einordnen. Es war also, wie gesagt, eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Und zwar hatten wir im Sommer oder im August 2022 die besondere Situation, dass es sehr heiß war. Wir hatten eine Dürre. Es war sehr, sehr wenig Wasser insgesamt in der Oder. Und das alleine ist natürlich schon Stress für die Organismen. Die Sauerstoffkonzentrationen gehen dann zurück, wenn das Wasser so warm ist. Und dann kam eben noch was dazu, was dann den Organismen, den Fischen zum Verhängnis wurde. Es hat sich eben diese Alge massenhaft entwickelt. Du hast den Namen schon gesagt, Limnesium parvum. Das ist eine Alge, die kommt aus der Gruppe der Haptophyten. Man nennt sie auch Goldalge, wobei das so ein bisschen irreführend ist, weil das eigentlich eine ganze Gruppe ist, unter der man eben viele verschiedene Arten zusammenfasst. Aber dieses Limnesium parvum hat sich massenhaft entwickelt und konnte das, weil der Salzgehalt in der Oder sehr hoch ist. Der ist nicht natürlicherweise hoch, sondern der ist durch anthropogene Einflüsse sehr, sehr hoch. Und zwar hat das was mit dem Bergbau zu tun auf polnischer Seite. Da gibt's also verschiedene Unternehmen, die da unter anderem Kupfer abbauen. Und diese Grubenwässer, die da entstehen, die sind sehr salzhaltig. Und diese Grubenwässer, die werden in sogenannten Absetzbecken oder Absetzteichen, werden die erstmal zwischengelagert. Und irgendwann können diese Wässer dann aber eben auf polnischer Seite dann auch in die Oder gegeben werden. Da spielt der Gleiwitzer Kanal eine wichtige Rolle, weil da sind eben viele dieser Industrieunternehmen angesiedelt. Und auch das, und das ist passiert im August 2022. Das sind also diese salzhaltigen Grubenwässer in einer Situation, die sowieso schon kritisch war für die Organismen, in die Oder eingeleitet worden. Und diese Goldalge Limnesium, die kennt man eigentlich aus dem Brackwasser. Das ist eine Alge, die bevorzugt salzhaltiges Wasser. Und die hat Bedingungen vorgefunden in der Oder, vermutlich oder wahrscheinlich auch schon in diesen Absetzbecken, unter denen sie eben sich sehr stark vermehren konnte. Also es war warm, das Salzgehalt war hoch und dann hat sich da eine große Population aufgebaut und dann sind diese Grubenwässer eben in die Oder gelangt. Und dann ist quasi diese Algenblüte flussabwärts getrieben. Und diese Alge hat die Eigenart, du hast es auch schon erwähnt, Toxine zu produzieren. Das sind die sogenannten Prymnesine. Das ist eine Gruppe von Toxinen, die eine ähnliche Wirkweise haben. So ganz genau verstanden hat man das noch nicht. Aber man weiß, dass sich diese Alge unter anderem an den Kiemen von Fischen festsetzt und Zellschäden verursacht. Und wenn das massenhaft passiert, dann sterben die Fische. Selbst große Fische können so sterben. Und das ist bei den Muscheln auch so. Die Muscheln haben auch Kiemen, mit denen sie atmen. Und da setzen sich dann auch diese setzt sich die Goldalge auch fest. Und ähnlich ist es eben auch bei den kiemenatmenden Schnecken, die also auch massiv gelitten haben. Und dann ist also jetzt diese Prymnesiumwelle, die ist dann da flussabwärts getrieben und hat eben, das hat dazu geführt, dass eben massenhaft die Fische gestorben sind. Ja, und das bleibt natürlich nicht unentdeckt. Das hat dann zu vielfältigen Reaktionen geführt und hat auch politisch sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Die Fischer haben natürlich als erste Alarm geschlagen. Und und nachdem das dann eben so groß diskutiert wurde, war dann klar, auch auf deutscher Seite muss irgendwie was passieren. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass das Bundesamt für Naturschutz Gelder bereitgestellt hat für das sogenannte Sonderuntersuchungsprogramm Oder, um eben den Ursachen auf den Grund zu gehen dieser Katastrophe und auch um das Ökosystem Oder insgesamt besser zu verstehen und vielleicht auch die Erholungsphase nach dieser Katastrophe zu dokumentieren. Und dieses Sonderuntersuchungsprogramm Oder ist also ein großes Projekt, an dem viele Leute beteiligt sind. Das ist hauptsächlich am Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, IGB in Berlin, angesiedelt. Aber es gibt eben auch externe Partner und wir an der BTU, wir sind eben ein solcher externer Partner. Da gibt es insgesamt 13 Teilprojekte in diesem Sonderuntersuchungsprogramm Oder. Und wir sind eben eines. Und die verschiedenen Teilprojekte beschäftigen sich mit ganz unterschiedlichen Aspekten, die aber alle eben mit dieser Umweltkatastrophe an der Oder von 2022 zu tun haben. Da gibt es also Forscher, die sich jetzt mit der Wasserchemie beschäftigen. Da gibt es Forscher, die sich speziell mit dieser Alge zum Beispiel beschäftigen, mit den Wirkmechanismen. Wie wirken diese Toxine? Unter was für Bedingungen werden diese Toxine überhaupt produziert? Es hat sich nämlich dann relativ schnell gezeigt, dass es durchaus auch zur Massenvermehrung von diesem Prymnesium kommen kann, ohne dass es als Folge davon zu einem Fischsterben kommt. Also Aha. Die Algen können sich massenhaft vermehren, produzieren aber keine Toxine und damit ist es relativ unproblematisch für die Fischpopulation. Hm. Solche Fragestellungen werden da bearbeitet. Das geht dann bis zu den Fischen hoch natürlich. Die Fischökologen sind natürlich auch da ein ganz zentrales Glied in diesem Sonderuntersuchungsprogramm. Und bei uns zum Beispiel geht es um die aquatischen Insekten. Da geht es um die Insektenemergenz. Also viele aquatische Insekten leben als Larven im Wasser und kommen dann aber zur Reproduktion irgendwann aus dem Wasser raus. Und stellen eine wichtige Verbindung dar an dieser Schnittstelle vom Aquatischen ins angrenzende terrestrische Habitat. Mhm. Und diese sogenannte aquatisch-terrestrische Kopplung, die ist unheimlich wichtig für so ein Fließgewässer oder generell für unsere Gewässer. Man hat irgendwie in der Vergangenheit, als es so angefangen hat mit der limnologischen Forschung, hat man Oberflächengewässer häufig so isoliert betrachtet, hat schon versucht eben zu verstehen, was passiert in so einem Gewässer, ohne irgendwie das große Ganze im Blick zu haben. Also auch diese Interaktionen, die eben mit der umgebenden Landschaft passieren. Und das hat sich aber gewandelt im Laufe der Jahrzehnte. Und wir wissen heute, dass diese aquatisch-terrestrischen Interaktionen auch für die Resilienz und für die Widerstandsfähigkeit eines Ökosystems, eines aquatischen Ökosystems, von ganz zentraler Bedeutung sind. Und da geht so ein bisschen in unser Teilprojekt hin, dass wir versuchen, diese Interaktion zu verstehen. Und die aquatischen Insekten sind einfach ein wichtiger Weg, über den Nährstoffe, unter anderem vielleicht auch Schadstoffe, aus dem Wasser raus in angrenzende terrestrische Bereiche gelangen und dann vielleicht auch für terrestrische Konsumenten, Vögel, Fledermäuse, Spinnen und so weiter, vielleicht auch zum Problem werden.
Ja. Bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, vielleicht nochmal so eine Zwischenfrage. Weiß man denn, woher die Alge gekommen ist? Also es gab ja am Anfang mal auch so Vermutungen, dass sie vielleicht aus der Ostsee, das ist ja ein Gewässer, was eher Salzkonzentrationen hat, die dieser Alge dauerhaft irgendwie gefallen könnten. irgendwie hochgewandert ist. Du hast aber jetzt vorhin auch gesagt, die Algenblüte hat sich quasi mit dem Fluss Richtung Ostsee bewegt, also dann ja eigentlich vielleicht eher gegen diese Theorie sprechend. Vielleicht weiß man es auch heute noch nicht, wo sie hergekommen ist, weil du hast vorhin auch schon gesagt, sie könnte auch in diesem ja, Grubenwasser im Endeffekt vom Bergbau vielleicht auch schon sich befunden haben, als es dann da eben ja hochgepumpt worden ist und erstmal gestanden hat, bevor es in die Oder gelangt ist. Weiß man da mittlerweile irgendwie was, woher die eigentlich kam?
Also wo sie genau herkam, wissen wir nicht. Das ist völlig unklar. Es ist halt wie immer mit Mikroorganismen. Mikroorganismen sind in der Regel vieles jedenfalls, die meisten wahrscheinlich weltweit verbreitet und können eigentlich überall vorkommen. Also da geht es eigentlich nicht so um die Frage, wo kommt, also für mich jedenfalls als Ökologe geht es weniger um die Frage, wo kommt diese Alge eigentlich her, sondern für mich geht es eher darum, was hat sich an den Umweltbedingungen verändert, dass diese Alge plötzlich so dominant sein kann in so einem System? Das ist für mich die entscheidende Frage. Es gibt natürlich jetzt auch im Rahmen des Sonderuntersuchungsprogramms Oder, was übrigens abgekürzt Oder so heißt, gibt's natürlich auch den Ansatz, dass man verstehen will, eben wo diese Alge herkommt. Na, man versucht sie auch genetisch zu vergleichen mit anderen Stämmen, mit anderen Isolaten, die man von anderen Systemen eben her hat. Und so ganz einfach scheint's aber nicht zu sein. Ich glaube, es gibt im aktueller Stand ist irgendwie über 40 verschiedene Genotypen, die man kennt, die beschrieben sind von überall her auf der Welt. Und die sind alle unterschiedlich, also sind genetisch unterscheidbar, aber auch unterschiedlich, können durchaus auch unterschiedlich sein in der Menge oder in der Zusammensetzung an Toxinen, die produzieren. Also das ist sehr, sehr divers, diese Gruppe. Und ja. Aber es sieht so aus, als hätte sich Primnesium jetzt eben in der Oder auch fest etabliert. Also die wird da wahrscheinlich auch so schnell aus diesem System nicht mehr verschwinden. Vor allem, weil man sagen muss, dass sich an den Umweltbedingungen in den letzten 3 Jahren nicht unbedingt so viel verändert hat. Man könnte ja jetzt vermuten, jetzt gab's ein Fischsterben und jetzt wird man aktiv und verhindert den Salzeintrag in das System. Es ist aber nicht so wirklich passiert. Die Salzfrachten sind immer noch sehr, sehr hoch. Und wie gesagt, wir hatten auch in den vergangenen 3 Jahren auch Situationen, wo auch die Zellzahlen an Primnesium wieder sehr stark angestiegen sind. Glücklicherweise ist das Fischsterben ausgeblieben. Sehr wahrscheinlich, weil eben die Toxinkonzentrationen einfach nicht hoch genug waren. Also diese Algenblüten in der Zwischenzeit waren offensichtlich nicht so toxisch, dass es zu massiven Fischsterben gekommen ist. Die Frage ist, warum? Das ist eine spannende Forschungsfrage.
Absolut. Du sagst jetzt gerade schon, die ist, oder das wäre jetzt auch eine der Fragen gewesen, ist es seitdem dann wieder aufgetreten, weil zumindest in der Medienlandschaft hat man das jetzt nicht so prominent mitbekommen, wie das damals im August 2022 natürlich der Fall gewesen ist. Du hast es gerade schon gesagt, die Umweltbedingungen haben sich nicht groß geändert. Das heißt, die Alge ist weiterhin irgendwie auch da. Was würdest du sagen, was müsste man tun, damit man sie loswerden würde?
Also komplett loswerden wird man sie nicht. Das, glaube ich, kann auch irgendwie nicht das Ziel sein. Aber wie gesagt, man muss natürlich die Umweltbedingungen so gestalten, dass es nicht mehr zur massenhaften Vermehrung kommt. Das ist das große Ziel. Und die Antwort auf deine Frage ist, man muss ein resilienteres Ökosystem schaffen. Ja, also das Ökosystem Oder muss wieder widerstandsfähig sein. Weil nur, wenn so ein Ökosystem in sich funktioniert, dann passieren solche Dinge auch nicht. Und das ist natürlich an der Oder, ist das ein Problem. Das ist, also ein Großteil der Oder liegt auf polnischer Seite. Da haben wir sowieso keinen direkten Einfluss drauf. Aber auch an der Grenzoder ist es natürlich schwierig. Also da müssen koordinierte Maßnahmen her auf beiden Seiten, beiden Uferseiten. Und daran scheitert es im Moment noch so ein bisschen. Da gibt es auch Streitigkeiten natürlich. Was den weiteren Ausbau der Oder auch betrifft, also Es gibt Bestrebungen, die Oder noch weiter auszubauen. Andere sagen, versuchen dagegen zu halten und sagen eben, wir brauchen eigentlich weniger Regulierung, weniger Ausbau, um die natürliche Resilienz zu stärken. Also das ist so ein laufender Prozess und da wird sich zeigen, wie das dann über die Zeit so sich entwickelt. Also es ist so, im Moment auf polnischer Seite geht es gerade aktuell darum, dass die Buhnen eben weiter ausgebaut werden. Also Buhnen sind diese meisten Steinschüttungen, die also in so einen Fluss eben hineinragen. Und das macht man, um die Erosion wegzunehmen von den Ufern und um quasi das Wasser mehr in der Mitte zu konzentrieren, was den Vorteil hat, dass man eben auch bei Niedrigwasser dann auch mit Schiffen noch fahren kann. Also die Transportwege versucht man eben auszubauen auf diese Weise. Und auf deutscher Seite sind die Bestrebungen, gehen eher in eine andere Richtung. Da versucht man eben eher, auch die natürliche Anbindung der Auen wieder zu herzustellen. Das ist unheimlich wichtig. Die Auen spielen da eine ganz wesentliche Rolle. Also diese Überflutungsflächen, die periodisch dann überflutet werden, spielt nicht nur für den Hochwasserschutz eine große Rolle, sondern führt eben auch dazu, dass eben auch Wasser in der Landschaft gehalten wird und ist also wie eine Art Puffersystem. Und in den Auen sind häufig ist die Biodiversität, die Artendiversität ist sehr, sehr hoch, also wichtiger Lebensraum für ganz unterschiedliche Organismengruppen und und deshalb ist eben diese Anbindung der Auen an so einen Fluss ist unheimlich wichtig und aus meiner Sicht von zentraler Bedeutung auch jetzt spezifisch hier an der Oder.
Du hast es vorhin auch gesagt, dass die Toxinproduktion, dass noch nicht so ganz klar ist, wann diese Alge jetzt Giftstoffe produziert oder wann eben auch nicht. Das ist ja ein Phänomen, das kennt man jetzt nicht nur von dieser spezifischen Alge, sondern zum Beispiel andere Vertreter von giftigen Algen. Also da denken jetzt viele direkt erstmal an Blaualgen, an Cyanobakterien. Da wissen wir ja auch, dass die nicht immer diese Giftstoffe produzieren, sondern es teilweise auch von den Nährstoffkonzentrationen abhängt in der Umgebung. Diese Giftstoffe sind häufig sehr, sehr stickstoffhaltig und reich. Wie sieht es aus bei der spezifischen Alge jetzt? Haben wir da irgendwelche Erkenntnisse?
Also das ist jetzt nicht unser Teilprojekt, aber also ich kann schon sagen, dass das eben auch also ein großes Thema ist innerhalb des Sonderuntersuchungsprogramms Oder. Das wird also sehr viel diskutiert. Es gab oder gibt auch aktuell noch am IGB Experimente, wo quasi verschiedene Nährstoffbedingungen, verschiedene Salzkonzentrationen getestet werden. Da versucht man also diese Alge dann unter Laborbedingungen bei unterschiedlichen Nährstoffsalzkonzentrationen, verschiedenen anderen Faktoren anzuziehen und guckt eben, wie wächst diese Alge und vor allem, wie viel Toxine produziert sie. Ja, also man könnte sich ja vorstellen, dass die Toxinproduktion zum Beispiel mit der Nährstoffverfügbarkeit zusammenhängt. Und die Nährstoffverfügbarkeit ist auch in der Oder ein großes Problem. Also es kommen sehr, sehr viele Nährstoffe in die Oder über die Landwirtschaft, über industrielle und häusliche Abwässer. Also das könnte tatsächlich auch ein Faktor sein, der eben diese Toxinbildung beeinflusst und damit eben auch die Frage, ob es jetzt tatsächlich dann auch letztlich zu einem Fischsterben kommt oder nicht.
Wenn du Nährstoffe sagst, dann nur um alle mitzunehmen, sind das Phosphor und Stickstoff in der Regel, die da eine große Rolle spielen. Das ist, du hast jetzt gesagt, auch in der Oder tatsächlich ein Problem. Und da untersucht das Forschungsprojekt quasi auch mögliche Zusammenspiele oder mögliche Wirkungen, die sich
Genau, das ist ein wichtiger Teilaspekt innerhalb dieses Untersuchungsprogramms.
Ich weiß, dass du selber privat ja auch begeistert Fische fängst. Jetzt ist
schon
meine
lange nicht mehr.
Früher zumindest. Wir haben ja auch viele ZuhörerInnen, die selber sehr begeisterte AnglerInnen vielleicht zum Beispiel irgendwie sind. Oder teilweise sogar ja vielleicht auch Teichwirte, die jetzt gerade zuhören. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, da sind 1000 Tonnen Fisch damals geschätzt worden, die gestorben sind. Hat das jetzt alle Fische gleichermaßen betroffen, diese Katastrophe? Oder waren da Unterschiede in den Arten festzustellen? Gibt es Fische, die sind da besonders anfällig zum Beispiel für solche Algen? Du hast es gerade schon erklärt, dass es ja damit zusammenhängt, dass sie sich an die Kiemen setzen. Von daher würde ich jetzt vielleicht erstmal sagen, eher nein, aber vielleicht weißt du da mehr.
Also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Da gibt es tatsächlich eben jetzt ein Teilprojekt, was sich genau auch mit diesen Fragen beschäftigt. Ich bin jetzt nicht ganz up to date, deswegen möchte ich da nichts Falsches sagen. Aber meines Wissens nach ist es relativ unspezifisch. Also die Fischbestände sind generell stark dezimiert worden. Ich denke, das hängt dann schon auch natürlich so ein bisschen auch mit der Ökologie der verschiedenen Fischarten zusammen. Je nachdem, wo die sich auch im Fluss aufhalten, waren sie vielleicht mehr oder weniger exponiert. Aber soweit ich weiß, sind jetzt nicht einzelne Arten besonders betroffen gewesen. Aber es sind schon auch Arten, es gibt natürlich schon auch ein paar kritische Arten in der Oder, die relativ selten sind. Oder wenn man zum Beispiel an den Stör denkt, ja, es gibt also in der Oder Bestrebungen, den europäischen Stör wieder anzusiedeln. Und da gibt es also auch Anlagen dazu, wo diese Jungstöre gehalten werden. Auch die sind, da sind die Individuenzahlen stark eingebrochen im August 2022, als es zu dieser Katastrophe kam. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ja. Aber also ich wüsste jetzt nicht, dass einzelne Arten besonders stark betroffen waren, aber
ja,
unter Vorbehalt.
Okay. Du hast auch gesagt, dass die Umweltbedingungen sich nicht besonders stark verändert haben und immer noch relativ ähnlich sind. Also in Bezug zum Beispiel auf die Salzkonzentration wahrscheinlich. Wie sieht's denn mit den anderen Parametern aus? Es ist jetzt ja das Oder-So-Projekt, korrigier mich, ich glaube, läuft jetzt seit 2 Jahren. Und seitdem gibt es jetzt ja zumindest auch relativ regelmäßig Monitoring. Das heißt, es wird rausgefahren und es werden alle möglichen Parameter sich angeschaut, verschiedene Proben genommen. Wie sieht's mit den Populationen aus? Haben die sich erholt? Also gerade die Populationen, die wir jetzt ja schon angesprochen haben, die eben da massiv drunter gelitten haben.
Also die Fischpopulationen haben sich teilweise erholt oder regeneriert. Interessant fand ich, dass die Berufsfischer entlang der Oder sich nach der Katastrophe alle darauf verständigt haben, erstmal die Fischereiaktivitäten einzustellen, einfach um die Populationen zu schonen. Das fand ich damals, finde ich immer noch bemerkenswert. Inzwischen fangen die Fischer aber meines Wissens nach auch wieder an zu fischen. Und wie genau die Fangzahlen sind, das habe ich tatsächlich nicht parat, aber zumindest eine teilweise Erholung hat stattgefunden, auch bei den Fischen.
Ja.
Das ist natürlich auch ökologisch eine spannende Frage, wie das passiert ist. Ne? Gab es eine Wiederbesiedelung? Wenn ja, von wo ist diese Wiederbesiedelung erfolgt? Spielen da die Auengewässer vielleicht eine Rolle, die Auen als Rückzugsgebiete? Das sind alles solche Fragen, die eben auch innerhalb von Oder So mit untersucht werden.
Wir haben in dem Podcast jetzt auch häufiger schon über die Finanzierung von verschiedenen Forschungsprojekten gesprochen. Wie normal ist es, dass jetzt ein Bundesministerium tatsächlich da Gelder bereitstellt? War das relativ bürokratisch unkompliziert, dass das einfach so eine hohe Priorität hatte, dass das eben genau jetzt relativ schnell dann irgendwie gehen konnte, weil normalerweise dauert sowas ja auch wirklich sehr, sehr lange, bis man Forschungsgelder für ein bestimmtes Projekt eingeworben hat. Also vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen in, wie normal sind solche Sonderforschungsprojekte in der Forschungslandschaft in Deutschland?
Also solche Projekte in dieser Größenordnung sind absolut ungewöhnlich. Also das ist wirklich was ganz Besonderes und ist natürlich diesem enormen politischen Druck geschuldet, der nach dem Eintreten dieser Katastrophe eben sich aufgebaut hat. Also das ist relativ bürokratisch abgelaufen und auch relativ schnell, wobei es dann nachher auch bei der Bereitstellung der Gelder und so diverse Probleme gab. Es hat sich dann doch wieder alles auch verzögert. Aber das ist wirklich was ganz Besonderes gewesen. Ich kenne jetzt kein vergleichbares Forschungsprojekt in dieser Größenordnung in Deutschland.
Würdest du dir als Professor, als Wissenschaftler so eine gewisse Flexibilität in der Bereitstellung von Geldern öfter wünschen?
Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle, ja. Es ist leider unheimlich schwer, und also mein Eindruck ist, dass sich auch in den letzten Jahren die Situation nicht gerade verbessert hat. Es ist unheimlich schwer, an Forschungsgelder zu kommen. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, weil die Forschung ist wirklich wichtig. Ne? Es ist wichtig für uns alle, wichtig für die Ökosysteme, für den Erhalt der Biodiversität und. Insofern erschließt sich es mir nicht ganz, aber ich habe den Eindruck, und das, glaube ich, deckt sich auch mit dem Eindruck, den die meisten anderen Forscher haben, dass es immer schwerer wird, an Gelder zu kommen für Forschungsprojekte. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass könnte alles unbürokratischer stattfinden und vor allem auch schneller. Weil manchmal braucht man Jahre mitunter, ja, um mal irgendwie dann Gelder zu bekommen für ein bestimmtes Forschungsprojekt, was man gerne durchführen will. Und das kann es natürlich nicht sein. Also es ist die Forschung ist schon auch ein schnelllebiges Geschäft. Es gibt natürlich starke Konkurrenz. Wir sind sehr international eingebunden. Das heißt, man muss auch immer außerhalb von Deutschland schauen, was da passiert. Und da wäre das schon wünschenswert, wenn das unbürokratischer, schneller ablaufen würde, dieser ganze Prozess, ja.
Ja. Inwieweit ist so eine Einrichtung, von der du jetzt ja auch der Leiter bist, dann davon abhängig, dass da solche Finanzierungen durch Drittmittel, nennt man das ja, also immer von extern quasi irgendwie eingebracht werden? Es wird sicherlich eine bestimmte Grundfinanzierung von Universitäten ausgeben. Aber für vieles andere, du hast es vorhin gesagt, 12 Mitarbeitende habt ihr, glaube ich, zurzeit zu decken, werden wahrscheinlich einige über Projektmittel, über sogenannte Drittmittel angestellt sein, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Also Drittmittel spielen eine ganz zentrale Rolle im Uni-Alltag, in der Forschung generell. Wie du schon gesagt hast, wir haben ein Haushaltsbudget, also Gelder, die von der Uni zur Verfügung gestellt werden jedes Jahr. Aber diese Gelder werden primär dafür aufgewendet, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Also man muss sich vorstellen, in so einer Forschungsstation, wie wir sie hier haben, wir sind sehr klein, ja, im Vergleich zu anderen. Aber trotzdem haben wir natürlich Autos, wir haben einen Fuhrpark, wir haben Boote, das ganze Equipment, was man einfach braucht, um draußen Proben zu nehmen, draußen arbeiten zu können oder auch im Labor Messungen machen zu können, Dinge analysieren zu können. Und diese laufenden Kosten, die werden alle über dieses Haushaltsbudget gedeckt. Und alles, was drüber hinausgeht, muss von außen finanziert sein, muss über Drittmittel reinkommen. Insofern spielen die Drittmittel für uns eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Vor allem auch, wenn man an das Personal denkt. Also die wenigsten Stellen sind tatsächlich rein, also haushaltsfinanziert. Also das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, und es scheint mir so, als würde dieser Punkt auch immer wichtiger werden.
Wie viele Leute arbeiten denn jetzt gerade an dem oder so Projekt, an eurem Teilprojekt jetzt von eurer Seite aus? Und die würden ja wahrscheinlich an diesem Thema sich jetzt nicht abarbeiten oder sich damit beschäftigen können, wenn es eben diese Finanzierung vom Bundesamt für Naturschutz und vom Bundesministerium nicht geben würde.
Ja, das ist tatsächlich im Moment so, dass wir eine Postdoc-Stelle finanziert haben über dieses Projekt. Und diese Stelle, die beschäftigt sich natürlich also hauptberuflich quasi mit diesem Projekt. Ist hauptverantwortlich für das Projekt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich versuche, dieses Projekt auch so quer zu finanzieren. Also wir arbeiten eigentlich alle mit, muss man sagen, weil zum einen das sehr, sehr viel Arbeit ist und von einer Person alleine gar nicht so richtig bewältigt werden kann. Und zum anderen, weil es uns auch die Wissenschaftler hier alle sehr interessiert. Also die Oder ist ein sehr faszinierendes Ökosystem. Es macht total Spaß, da zu arbeiten. Und insofern gibt es so eine Eigenmotivation hier unter den Wissenschaftlern. Also irgendwie bringen sich alle ein, obwohl sie nicht direkt über das Projekt finanziert sind oder eigentlich damit assoziiert sind.
Also ihr seid ja auch nicht so weit. Eine
schöne Situation.
Ja, ihr seid ja auch nicht so weit weg. Wie viele Kilometer habt ihr bis zur Oder?
Ja, also wenn man so auf die Karte guckt, sind wir nicht so weit weg. Aber wir haben zumindest in den Jahren 2023 und 2024 hatten wir an 6 verschiedenen Stellen entlang der Oder unsere Emergenzfallen ausgebracht. Also wo wir diese adulten aquatischen Insekten gefangen haben, zusätzlich noch in 3 verschiedenen Auengewässern. Und die sind wir dann einmal die Woche abgefahren. Und das waren dann jedes Mal so, 400 irgendwas Kilometer, knapp 500 Kilometer. Also schon ein extremer Aufwand. Dieses Jahr 2025 haben wir das reduziert. Wir haben nur noch 3 Stellen. Insofern ist es jetzt nicht mehr so viel. Aber die ersten beiden Jahre, Projektjahre nach der Katastrophe, haben wir also schon auch sehr viel Geld und sehr viel Zeit investiert, auch um dieses System zu verstehen. Also wie unterscheiden sich diese verschiedenen Stellen? Ja, also muss es wirklich sein, dass man irgendwie entlang der Oder das räumlich hoch aufgelöst, zeitlich hoch aufgelöst sich anguckt, oder reicht es vielleicht auch, wenn man an ausgewählten Stellen nur regelmäßig schaut? Da ist auch so ein Lernprozess ja immer dabei. Ja. Und also es ist auf der Karte relativ nah, wenn man schaut. Ich weiß es gar nicht, wie viele Kilometer es tatsächlich sind, direkte Linie. Aber dadurch, dass wir eben halt auch an der Oder noch entlang gefahren sind, war das schon also sehr aufwendig.
Ja, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Es geht in eurem Teilprojekt um aquatisch-terrestrische Verbindung im Endeffekt, um Transport von dem einen System in das andere System, von zum Beispiel Nährstoffen, aber ja eventuell auch von Giftstoffen oder anderen Schadstoffen. Jetzt hast du gerade schon Emergenzfallen auch angesprochen. Was sind Emergenzfallen? Was genau schaut ihr euch in eurem Teilprojekt an?
Also es gibt innerhalb von Oder so gibt's auch ein Teilprojekt, was sich mit den Larven der aquatischen Insekten beschäftigt oder generell mit dem sogenannten Makrozoobenthos, also die Invertebraten, die im oder auf dem Sediment leben. Bei uns geht es aber ganz gezielt eben um die adulten Insekten, die das Wasser verlassen für die Reproduktion. Und da sind verschiedene Insektengruppen von Bedeutung. Das sind die sogenannten EPT-Taxa oder EPT-Taxa. Das steht für Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, also Eintagsfliegen, Steinfliegen und Köcherfliegen. Die sind insofern interessant, auch ökologisch, weil da viele Indikatorarten dabei sind. Also viele, die sehr sensibel sind, wenn es um Umwelt, um schädliche Substanzen oder Umweltverschmutzung oder so geht. Insofern sind die sehr, sehr interessant. Da gibt es also viele Leute, die sich mit diesen EPT-Taxa beschäftigen. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die ist für uns besonders jetzt relevant in der Oder, weil wir haben nämlich kaum EPT-Taxa in der Oder, was auch schon etwas bezeichnend ist. Und das sind die sogenannten Zuckmücken, die Chironomiden. Das sind also, die gehören zu den Mücken, stechen aber nicht, also haben nichts mit den Stechmücken zu tun direkt. Aber das ist eine Gruppe, in der es unheimlich viele Arten gibt, also auch an der Oder, genaue Zahlen kennen wir nicht, aber das sind wahrscheinlich mehrere hundert. Und die sind die, die vor allem in unseren Fallen dann zu finden sind. Unsere Fallen sind Netzfallen, das muss man sich vorstellen, wie so kleine Pyramiden. Die schwimmen dann auf dem Wasser, meistens irgendwo in Ufernähe. Und wenn die Larven dann quasi aufsteigen, um zu schlüpfen, zu emergieren, dann landen sie eben in diesen Pyramiden Fallen drin und sind dann letztlich in einem Fangbecher. Und diese Fangbecher können wir dann runterschrauben und können die mit ins Labor nehmen und dann schauen, was da drin ist. Und können auch Analysen durchführen, also schauen, wie viel Biomasse kommt da raus, ist für uns ganz, ganz, ganz wichtig. Und wie viel Nährstoffe, wie viel Schadstoffe. Und diese Zuckmücken, die sind in der Oder jetzt eben besonders interessant, weil sie in großen Mengen da rauskommen. Das ist auch was mich etwas erstaunt hat. Also wir haben Unmengen an Chironomiden, an Zuckmücken, die aus der Oder, aus diesen Bohnenfeldern rauskommen. Und das Interessante an den Zuckmücken ist auch, dass man relativ wenig über Zuckmücken eigentlich weiß. Die sind unheimlich schwer morphologisch zu bestimmen. Es gibt wenige Menschen in Deutschland sowieso, aber auch weltweit, die adulte Chironomiden wirklich sauber bestimmen können, also in großen, also viele Arten identifizieren können. Wir haben das Glück, dass wir hier in Deutschland mit einem Experten zusammenarbeiten, der für uns auch die Identifizierung macht, also auch hilft dabei, eine Artenliste zu erstellen. Wir haben zusätzlich auch noch jetzt eine Kooperation, die jetzt anläuft mit der Uni Duisburg-Essen. Professor Florian Lese, der uns da auch hilft von der genetischen Seite, da wird über das sogenannte Meta-Barcoding, wird auch versucht, eben eine Artenliste zu erstellen. Und aktuell sind wir gerade dabei, eben versuchen wir uns an einem Abgleich, also die morphologisch bestimmten Arten abgleichen mit den genetisch bestimmten Arten, was auch an sich schon eine sehr spannende Forschungsfrage ist und auch ja nicht so ganz trivial ist. Mhm. Insofern sind diese Chironomiden für uns von ganz zentraler Bedeutung gerade, weil sie eben auch in großen Mengen aus der Oder rauskommen und dann eben auch als Beute zur Verfügung stehen für die terrestrischen Räuber.
Jetzt sagst du schon, die stehen zur Verfügung als Beute für terrestrische Räuber zum Beispiel. Jetzt ganz naiv gefragt, warum sollte man sich für diese emergierenden Insekten im aquatischen System oder auch im terrestrischen System überhaupt interessieren? Warum sind die wichtig für vielleicht die Widerstandsfähigkeit, aber auch das Ökosystem oder die beiden Ökosysteme?
Naja, weil sie eben für diese Anbindung an die angrenzenden terrestrischen Systeme von zentraler Bedeutung sind. Ich hatte vorher von dieser Interaktion gesprochen, dieser aquatisch-terrestrischen Kopplung. Und die emergierenden Insekten sind einfach ein wichtiger Austragspfad, über den eben Biomasse, Nährstoffe ausgetragen werden, aus dem Aquatischen und ins Terrestrische transferiert werden. Die sind also mehr oder weniger flugstark, diese Insekten. Manche sind sehr gute Flieger, die fliegen also dann sehr weit in angrenzende terrestrische Habitate, in die Aue hinein. Andere sind weniger flugstark, werden vielleicht vom Wind verdriftet. Aber dieser Transfer von Energie letztlich auch, der ist ganz, ganz entscheidend, eben auch für terrestrische Konsumenten, die ansonsten vielleicht keine Nahrung oder zu wenig Nahrung hätten. Also man weiß von vielen terrestrischen Tieren, dass sie bevorzugt auch in Ufernähe jagen und sich eben diese enorme Emergenz, diese Biomasse, die da rauskommt aus dem Wasser, zunutze machen und sich davon ernähren. Wir wissen auch, dass die aquatischen Insekten auch qualitativ ein sehr, sehr gutes Futter sind. Das hat was mit den sogenannten mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu tun. Die kennen wir wahrscheinlich alle aus dem Supermarkt. Wenn wir heutzutage durch den Supermarkt laufen, dann sehen wir die sogenannten Functional Foods, die also angereichert sind mit bestimmten sogenannten Omega-3-Fettsäuren, die also physiologisch eine wichtige Rolle spielen, auch in unserer Ernährung, in der menschlichen Ernährung. Aber diese sogenannten PUFAs, Polyunsaturated Fatty Acids, die sind eben auch ökologisch enorm wichtig, spielen also im Nahrungsnetz eine ganz zentrale Rolle. Und das Spannende an diesen PUFAs ist, dass die eben von aquatischen Primärproduzenten, also letztlich den Algen im Wasser, produziert werden. Ja, also wenn wir aquatische Primärproduzenten mit terrestrischen Primärproduzenten vergleichen, Bäume, Gräser und so weiter, dann stellt man fest, dass terrestrische Primärproduzenten zumindest diese langkettigen, physiologisch wichtigen PUFAs eigentlich gar nicht enthalten, die werden gar nicht synthetisiert. Die Algen machen das aber, und da ist eben diese Idee, dass eben durch den Transport oder durch diese Emergenz eben auch diese essentiellen Nährstoffe aus dem Wasser in angrenzende terrestrische Habitate eingetragen werden und dass eben dann auch die terrestrischen Konsumenten auch qualitativ von diesen aquatischen Insekten eben profitieren. Also da gibt es viele Studien dazu, wo gezeigt wurde, dass eben, weiß ich nicht, zum Beispiel die Abundanz an bestimmten Spinnen im Uferbereich sehr, sehr viel höher ist als weiter weg von einem Gewässer. Und dass auch Vögel profitieren, dass die Wachstumsraten der Küken von bestimmten Vogelarten höher sind, wenn sie eben aquatische Insekten als Futter bekommen. Und da versucht man das eben auch mit dem Transfer von diesen essentiellen Nährstoffen in Verbindung zu bringen.
Ja. Du hast jetzt eben auch über diese Emergenzfallen gesprochen. Wie sieht da so der Alltag von so einem Wissenschaftler aus, der mit diesen Emergenzfallen arbeitet? Ist das was, was man jetzt einfach in irgendeinem Bauladen irgendwie kaufen kann? Habt ihr die selber gemacht? Wie sind die Dinger überhaupt entstanden? Warum werden die benutzt? Und wie habt ihr sie jetzt etabliert?
Also wir bauen die tatsächlich selber schon seit einigen Jahren jetzt. Und wir haben da natürlich inzwischen so das für unsere Zwecke optimiert. Es gibt verschiedene Modelle. Man kann auch Emergenzfallen durchaus auch kaufen. Aber wir haben die für unsere Zwecke optimiert, bauen die selber. Das sind dann die Werkstätten der Unis waren da maßgeblich mit beteiligt. Die haben also dabei geholfen, die einzelnen Bauteile eben herzustellen. Und eigentlich sind die relativ simpel, ne? Also es sind halt, wie gesagt, so pyramidenförmig. Die sind mit Netzen bespannt, mit Moskitonetz bespannt. Und oben gibt's eben den Fangbecher, den man dann rauf und runter schrauben kann. Das Besondere bei uns ist, dass wir nicht so, wie das eben eigentlich die meisten anderen machen, die mit Emergenzfallen arbeiten oder auch terrestrischen Insektenfallen arbeiten. Wir haben bei uns keine Fangflüssigkeit in diesen Bechern. Normalerweise macht man da Salzlösung meistens rein, mit einem Tropfen Spüli oder so. Und dann fallen die Insekten da rein und sind auch erstmal ja mehr oder weniger konserviert. Und das hat den Vorteil, dass man nicht so oft hinfahren muss zu diesen Fallen und diese Fallen zu leeren. Das können wir nicht, weil wir mit diesen Insekten unter anderem auch verschiedene Analysen durchführen. Also unter anderem messen wir zum Beispiel eben diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren und dazu brauchen wir die Tiere lebend. Das heißt, wir haben keine Fangflüssigkeiten in unseren Fallen und das führt dazu, dass wir auch oft hinfahren müssen und diese Fallen leeren müssen. Also wir fahren tatsächlich wöchentlich an die Oder. Mehr schaffen wir einfach nicht. Wir müssten eigentlich zweimal wöchentlich. Also wir haben an anderen Gewässern haben wir das in der Regel dann zweimal wöchentlich gemacht, um sicherzustellen, dass die Insekten dann noch am Leben sind und nicht sterben. Das schaffen wir einfach zeitlich jetzt nicht an der Oder, aber wir fahren einmal die Woche tatsächlich raus, leeren diese Fallen und das ist schon mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden.
Mhm. Und wahrscheinlich auch ziemlich vielen Proben. Jetzt schwimmen ja diese Emergenzfallen. Und jetzt kann man sich vorstellen, okay, wenn ich sowas, so eine schwimmende kleine Pyramide auf meinen Gartenteich vielleicht packe, das wird sich ja wahrscheinlich bewegen, so ein bisschen. Befestigt ihr die? Also wir haben ja hier mit Thomas Hörren jemanden, der mit diesen Malaise-Fallen viel arbeitet, als Gastgeber dieses Podcasts auch. Die kann man jetzt natürlich an Land einfach auf Beinchen stellen oder auf den Boden stellen und dann werden sie vielleicht weggeweht vom Wind, wenn man sie nicht befestigt. Aber wie macht man das denn jetzt in einem größeren Gewässer, was jetzt eben nicht mein Gartenteich um die Ecke ist, sondern ja einfach ein riesiger Grenzfluss, ja auch zwischen zwei verschiedenen Ländern, wo dann diese kleinen Pyramiden drauf rumtreiben. Wie befestigt man die und ist das immer gelungen?
Nein, also wir haben auch diverse Probleme natürlich mit unseren Fallen. Prinzipiell muss man sagen, wenn man kleinere stehende Gewässer hat, ist es nicht so ein Problem. Da wird halt ein Anker dran gemacht und dann wird der Anker auf Grund quasi gesetzt und dann bleiben die meistens dann auch da, wo man sie eben ausgebracht hat. Es sei denn, es kommt jetzt wirklich mal ein Sturm oder so, dann kann es schon sein, dass die auch mal umkippen und der Fangbecher mal vollläuft mit Wasser oder so. Aber in stehenden Gewässern ist es nicht wirklich das Problem. Es ist natürlich in Fließgewässern was ganz, ganz anderes, weil wir natürlich mit dem Abflussgeschehen eine Situation haben, wo es mitunter dann eben auch vielleicht auch mal gefährlich werden kann. Also wir haben tatsächlich jetzt speziell an der Oder, weil das auch ein schiffbares Gewässer ist, bisher noch keine Probleme gehabt, aber wir haben schon auch Auflagen, also auf das Wasserschifffahrtsamt war da sehr hinterher, dass wir eben sicherstellen, dass diese Fallen nicht abtreiben, in die Fahrrinne gelangen, vielleicht die Seile sich in Schiffsschrauben verheddern und dass vielleicht ein größerer Unfall passiert oder so. Also wir müssen in der Oder absolut sicherstellen, dass diese Fallen nicht abdriften können. Und das sagt sich so leicht, weil eben wir hin und wieder oder regelmäßig an der Oder auch Hochwässer haben. Und das führt eben bei uns dazu, dass wir immer die Pegelstände im Auge haben. Und wenn sich abzeichnet, dass es in Polen ein Starkregenereignis gibt, was jetzt gestern gerade in den Nachrichten habe ich gehört, dass es in Polen sehr stark regnen soll die nächsten Tage, dann sind wir auf Hab-8-Stellung und fahren dann auch kurzfristig schnell raus und bergen unsere Fallen, damit die eben nicht im nächsten Hochwasser verloren gehen. Ansonsten sind die an der Oder hauptsächlich eben, oder sind sie an der Oder in diesen Buhnenfeldern angebracht, sodass die Fließgeschwindigkeiten da also nicht ganz so hoch sind und dass die sind da einigermaßen geschützt. Aber ja, also wir haben natürlich auch diverse Probleme damit schon gehabt. Es gibt's leider auch immer wieder, leider muss man sagen, dass auch sabotiert wird, dass also unsere Ankerleinen abgeschnitten werden und dann treiben die Fallen flussabwärts, hatten wir auch schon mehrfach.
Mhm.
Aber insgesamt muss ich sagen, ist es eigentlich ganz gut, haben wir es ganz gut im Griff.
Das heißt, die werden am Ufer verankert oder trotzdem noch auf dem Boden vom Gewässer?
Jetzt an der Oder werden sie, da ist ein Anker mit dabei, der liegt auf Grund, aber sie werden zusätzlich noch an mindestens zwei Stellen am Ufer verankert. Ja. Also da haben wir aus der Erfahrung gelernt und haben auch immer noch eine Sicherungsleine extra.
Mhm. Okay, ja. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid 23 und 24 regelmäßiger noch und noch an mehr Stellen irgendwie auch gewesen. Das heißt, das Projekt läuft jetzt ja auch schon seit 2 Jahren. Jetzt würde uns natürlich bestimmt alle brennend interessieren. Gibt es denn schon erste Ergebnisse? Immer so eine besonders beliebte Frage, vor allem wenn man weiß, wie lange ja das dauert, bis man Proben ausgewertet hat und sich mal Ergebnisse anschaut und dass das oft Jahre dauern kann. Das wissentlich frage ich es trotzdem. Wie sieht's denn aus? Gibt es denn schon erste Erkenntnisse von eurem Teilprojekt oder vielleicht auch von anderen Teilprojekten vom oder so Forschungsvorhaben, die uns heute ein bisschen schlauer sein lassen, als das im August 2022 der Fall war?
Also es gibt natürlich Fortschritt, das ist ja klar. Also wenn so viele Leute quasi an einem Thema oder an einem System arbeiten, gibt es natürlich Fortschritt, das ist ja ganz klar. Die Charakterisierung dieses Brunesium-Oder-Stamms war sehr erfolgreich. Also man weiß inzwischen, mit wem man es zu tun hat, was ja auch schon mal sehr hilfreich ist. Auch über die Fischbestände hat man jetzt ein viel, viel klareres Bild, kann ungefähr abschätzen, wie die Entwicklungen sind. Also da ist ganz, ganz viel passiert und es wurde auch sehr erfolgreich schon gearbeitet. Gibt jede Menge offene Fragen, das ist ganz klar. Du hast es schon angesprochen. Also jemand, der vielleicht nicht so in diesem Wissenschaftsbetrieb verankert ist oder sich damit beschäftigt, hat vielleicht die Vorstellung, okay, jetzt bekommen die 3 Jahre Geld, also nach genau 3 Jahren erwarte ich dann aber auch bitte hier das entsprechende Ergebnis. So funktioniert Wissenschaft leider nicht. Das muss man dann mitunter auch den Geldgebern dann entsprechend klar machen oder das halt da an gewissen Stellen dann auch immer wieder kommunizieren. In der Wissenschaft ist man immer von Rückschlägen betroffen. Also ich kenne eigentlich kein Forschungsprojekt, was wirklich reibungslos von vorne bis hinten wie geplant so abläuft. Man muss immer auch in gewissem Rahmen improvisieren und das Projekt läuft jetzt noch bis April nächsten Jahres, April 26. Und wir diskutieren natürlich aktuell schon den Abschlussbericht und was wir da reinschreiben. Aber man muss einfach sagen, und das gilt insbesondere auch für unser Teilprojekt, wir haben die Gefrierschränke voll mit Proben, versuchen die abzuarbeiten, stehen aber vor diversen Problemen. Vorher habe ich schon ein paar angesprochen, zum Beispiel die Identifizierung der Chironomiden als wichtigste Gruppe, Insektengruppe in unserem Projekt, stellt sich als sehr, sehr schwierig heraus und sehr, sehr zeitintensiv. Wir haben vielleicht jetzt, das ist jedenfalls meine Hoffnung, dann einen gewissen Durchbruch jetzt durch dieses Meta-Barcoding, weil wir da größere Probenmengen auch durchschleusen können und dann vielleicht schneller auch zu Artenlisten kommen. Also insofern, ich würde sagen, ich sehe es eigentlich sehr positiv insgesamt, weil wir über das System oder sehr, sehr viel gelernt haben. Und was mir auch unheimlich gut gefällt, ist, dass so viele verschiedene Expertisen hier zusammenkommen und zusammenarbeiten. Das ist unheimlich hilfreich, macht auch extrem viel Spaß. Und da gibt's auf jeden Fall im Kleinen sehr, sehr viele Erfolge. Wo uns das jetzt insgesamt hinführt, ist, das wird sich zeigen, ne? Wir hätten natürlich als Wissenschaftler alle gerne noch mal 3 Jahre, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, um das zu verstehen, aber das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Zumal ja so ein bisschen die Idee auch war, dass man eben diese Erholungsphase charakterisiert. Ja? Und wenn man das natürlich nur über 3 Jahre macht und vielleicht dann auch zum Beispiel Organismengruppen anschaut, wie bestimmte Fische oder so, wo 3 Jahre einfach keine Zeit sind, dann ist es schwer, da was drüber auszusagen. Insofern wäre das schon also erstrebenswert, dass dieses Projekt verlängert wird. Ich befürchte, es wird nicht passieren, aber einfach, weil es noch viele offene Fragen gibt. Ein Problem, was wir zum Beispiel haben, jetzt ganz gezielt, ist, dass wir, was die Insektenemergenz betrifft, keine Daten haben von vor der Katastrophe. Das ist bei den Fischen anders. Beim Makrozoobentus gibt es zumindest ein paar Daten, auch von vor der Katastrophe, weil das Makrozoobentus ja auch im Rahmen der Erhebungen der oder Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie erprobt wird. Also da gibt es zumindest so rudimentär Informationen. Aber was jetzt gezielt die Emergenz angeht, haben wir keine Ahnung, wie das vor der Katastrophe war. Das heißt, wir sind wirklich darauf angewiesen, jetzt im Nachgang die Veränderungen zu dokumentieren, und auch bei den Insekten sind 3 Jahre jetzt nicht wirklich eine lange Zeit, um da wirklich dann konkrete Aussagen zu treffen. Also insofern jede Menge offene Fragen, wie immer in der Wissenschaft.
Sehr gut. Dieser Abschlussbericht, den findet man dann vermutlich auch irgendwann irgendwo online, oder weißt du da irgendwas drüber, wenn da jetzt irgendwer zuhört, der sich dann nächstes Jahr im Sommer daran erinnert, Mensch, die sollten doch jetzt fertig sein. Kann ich den irgendwo finden? Weißt du, ob der öffentlich zugänglich sein wird?
Also, es wird einen offiziellen Abschlussbericht geben. Es soll auch im Rahmen dieser Schriftenreihe, die vom BfN, vom Bundesamt für Naturschutz, herausgegeben wird, wird es auch einen Band geben zum Sonderuntersuchungsprogramm oder, und das sind dann sicherlich auch die wichtigsten Ergebnisse dargestellt. Die sind meines Wissens nach auch frei zugänglich, also die kann man sich runterladen.
Okay.
Und da ist auf jeden Fall dann schon mal das Wesentliche zusammengefasst.
Okay, sehr gut. Da schauen wir vielleicht mal, dass wir einen Link finden, wenn du sagst, sie werden schon veröffentlicht. Dann packen wir das in die Shownotes für alle Interessierten, die da einfach gerne mal reinlesen wollen würden oder sich da auch vielleicht einfach über den aktuellen Stand ein bisschen auch weiter informieren wollen würden. Sehr gut. Wir haben ja in unserem Podcast 2 feste Kategorien. Eine von denen ein bisschen fester als die andere. Die kommt aber eher erst zum Ende dran. Wir fragen ja ganz gerne unsere GästInnen, wenn sie selber in der Wissenschaft aktiv arbeiten, ob sie denn eine eigene Studie vorstellen wollen würden und was da so rausgekommen ist, weil es ja ganz oft so ist, dass diese Veröffentlichungen der breiten Öffentlichkeit gar nicht so zugänglich sind, wie man sich das vielleicht manchmal wünschen würde. Ich glaube, du hast uns auch was mitgebracht, was thematisch auch ganz gut zu eurem Teilprojekt in der Oder passt, oder?
Ich habe tatsächlich, nachdem du mich gefragt hast, eine Studie rausgesucht, die ich persönlich sehr gerne mag, die mir bei der Feldarbeit schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und die für mich dieses Feld aquatisch-terrestrische Kopplung und die Bedeutung der Insektenemergenz überhaupt erst geöffnet hat. Das war für mich so eine vage Idee, die daher kam, dass ich mir das zwar schon immer so ein bisschen angeguckt habe, was die Leute da machen, und fand das schon immer irgendwie so spannend. Aber so richtig spannend wurde es für mich, als dann dieser Gedanke aufkam, dass mit dieser Insektenemergenz auch ein Transfer essentieller Nährstoffe verbunden sein könnte. Und ich habe davor ja schon, Jana, du weißt das, sehr viel mit diesen essentiellen Fettsäuren gearbeitet. Das war schon immer so mein Steckenpferd und das hat mich schon immer begleitet von Anfang an in meiner wissenschaftlichen Karriere. Und dann kam da plötzlich diese Idee, dass man eben sich die Insektenemergenz anguckt und schaut, ob damit eben auch ein Transfer dieser essentiellen Fettsäuren aus dem Aquatischen ins Terrestrische verbunden sein kann. Und diese Idee hat mich dann so fasziniert, dass ich da zuerst im Rahmen von Bachelorarbeiten, also Abschlussarbeiten mit Studierenden an einem See in der Nähe von Konstanz, dem Mindelsee, ein uraltes Naturschutzgebiet, dass wir da angefangen haben, eben Emergenzfallen auszubringen und versucht haben, diese Emergenz zu quantifizieren im Sinne von Biomasseexport, aber eben auch Export von diesen essentiellen Nährstoffen. Und darum geht es in dieser Studie. Das sind die ersten Daten, die quasi produziert wurden mit der Hilfe von verschiedenen Studierenden. Und deswegen hänge ich an dieser Studie. Wieso?
Ja, das also ist ja auch
für mich
gerade
persönlich.
Ja, auch gerade für Studierende total toll, an Projekten da mitarbeiten zu können. Also das probiert man natürlich immer, wenn irgendwie Studierende ja auch anfragen. Die müssen ja in der Regel alle irgendwelche Abschlussarbeiten schreiben, seien es jetzt Bachelorstudierende oder Masterstudierende, dass man sie eingliedert, ne, in aktive Forschungsprojekte, in interessante Fragestellungen. Oft sind das natürlich aber auch Möglichkeiten, vielleicht nochmal was Neues auszuprobieren, wo man eben keine Drittmittel für irgendwie einfach mal so ja ranbekommt, und dann probiert man irgendwie Gelder von rechts und links zusammenzukratzen, um dann irgendwie solche Ideen mit der Hilfe von Studierenden umzusetzen. Also auch für Studierende sicherlich ganz, ganz toll, jetzt einfach mal auch eine Studie zu hören, die von Gleichgesinnten im Endeffekt maßgeblich mitgetragen worden ist.
Ja, genau. Und das muss ich sagen, hat mir Ich arbeite immer gerne mit Studierenden zusammen. Ich freue mich immer, wenn Studierende zu mir kommen und interessiert sind und motiviert sind, einfach sich einzubringen. In diesem Fall, glaube ich, war es nicht so schwer, die Studierenden zu motivieren, weil wir waren sehr, sehr viel draußen unterwegs. Mindelsee ist ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Es macht total Spaß, da drauf zu arbeiten. Wir sind immer mit dem Ruderboot unterwegs gewesen, weil wir keinen Motor verwenden durften. Das heißt, es war auch körperlich immer noch etwas
wunderbar
herausfordernd. Ja, wunderbar. Und sind also da mit den Studierenden eben regelmäßig raus, haben diese Fallen geleert, haben die Biomasse quantifiziert, waren dann alle ganz fasziniert, als wir dann, also der See hat ungefähr eine Fläche von einem Quadratkilometer, dass wir da mit also vielen Tonnen an Insektenbiomasse rausgekommen sind. Ne? Also wenn man es quasi mal extrapoliert auf die ganze Seeoberfläche, um zu verstehen, was kommt eigentlich aus so einem ja doch relativ kleinen See eigentlich raus an Insektenbiomasse. Und wenn man dann irgendwo bei 80, 90 oder 100 Tonnen oder sowas ist im Jahr, dann fand ich das da schon sehr beeindruckend. Ich weiß inzwischen, dass es auch ganz noch andere Systeme gibt, wo noch viel, viel mehr rauskommt, aber
da rechnet man dann wahrscheinlich auch zweimal nach, ne? Um sich sicher zu sein, dass man sich da jetzt nicht verrechnet hat, wenn man diese Zahl zum ersten Mal sieht, weil das ist ja schon überraschend.
Also es ist auch nur bedingt jetzt sinnvoll aus wissenschaftlicher Sicht da, weil es natürlich, also mit was sollte ich das jetzt vergleichen? Das ist jetzt quasi spezifisch für diesen See, auf diese Oberfläche bezogen. Wissenschaftlich macht es mehr Sinn, wenn man das auf einen Quadratmeter bezieht und so, ja. Aber ich wir haben das einfach mal spaßeshalber gemacht, weil es halt doch irgendwie beeindruckend ist, ne? Wenn man diesen See dann so kennt und so. Ja, und da hat sich dann eben auch zum Beispiel rausgestellt, dass die Morphometrie eines Sees, also quasi die Tiefe, die Tiefenverteilung eines Sees ganz entscheidend ist, weil nämlich aus den tieferen Stellen viel, viel weniger rauskommt als in den Flachbereichen. Ne? Das heißt also, aus Flachseen würde man tendenziell eine höhere Emergenz erwarten und auch einen höheren Export an diesen essentiellen Nährstoffen als aus tieferen Seen. Und so, das sind so diese grundlegenden Sachen, die sind mir da alle so klar geworden in dieser Studie und deswegen finde ich die, mag ich diese Studie.
Jetzt hast du gerade die Morphometrie angesprochen, da muss ich doch nochmal eine Rückfrage zu Oder stellen. Ist denn das da ähnlich, dass ihr seht, dass diese Auengewässer mehr produzieren als jetzt die Oder an sich oder die tieferen Stellen, wobei ihr die jetzt ja auch nicht mitten auf der Oder auf den tiefsten Stellen rumschwimmen habt. Das heißt, vielleicht könnt ihr das auch gar nicht so beantworten. Aber könnte man jetzt ja erstmal annehmen, dass das ähnlich ist.
Also das ist eine ganz wichtige Frage jetzt, die uns auch an der Oder beschäftigt. Zum einen muss ich sagen, wir haben keine Fallen in der Mitte von der Oder. Das dürfen wir nicht, weil es eben eine Wasserstraße ist. Das Wasserschifffahrtsamt ist also sehr darauf erpicht, dass wir mit unseren Emergenzfallen in den Buhnen bleiben, ja, und uns aus der Fahrrinne rausholen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Wir haben so allerdings Makrozoobendos-Daten, also Insekten von den Larven, den aquatischen Insekten, den Larven, haben wir Daten auch aus der Mitte und da zeigt sich, dass da gar nicht so viel zu finden ist. Also die Buhnen sind in der Oder schon die Stellen, wo eben auch das meiste Makrozoobendos zu finden ist und wo auch die meiste Emergenz ist.
Also dann ähnlich wie bei einem
und
See.
Und interessant, ja. Hm. Und interessant, das kann aber natürlich in einem, wenn man jetzt zum Beispiel an einen Mittelgebirgsbach denkt oder so, kann es natürlich ganz anders sein, ne?
Klar, ja.
Also da, das ist schon was Spezifisches jetzt für so ein großes, für so einen großen, relativ großen Fluss, wie die Oder. Weil du gefragt hast, wie sich denn die Auen unterscheiden in ihrer Emergenz von der Oder. Das ist tatsächlich was, was uns auch sehr fasziniert. Ich habe es vorher schon angedeutet. Also aus der Oder selbst kommen zu über 90%, ich glaube 95% Chironomiden. Wenige andere Arten oder wenige andere Gruppen, ein paar Köcherfliegen kommen da noch raus und so. Aber also der überwiegende Teil sind Chironomiden und die kommen in extrem hohen Abundanzen vor. Also die Biomasse, die da rauskommt, ist extrem hoch und auch höher, viel höher als in den angrenzenden Auengewässern.
Okay.
In den Auengewässern allerdings haben wir eine viel höhere Biodiversität. Mhm. Na, da finden wir mehr von diesen EPT-Taxa, von denen ich am Anfang gesprochen hatte. Auch Kauberus, über den wir vielleicht gleich noch sprechen. also die Diversität in den angrenzenden Auengewässern ist viel höher als in der Oder, aber die Biomasse insgesamt ist in der Oder höher.
Super spannend.
Das finde ich schon also bemerkenswert und wir verstehen auch noch nicht so richtig, warum. Also, dass die Biodiversität in der Oder geringer ist, das hat mit der Belastung der Oder zu tun, das kann man sich herleiten. Aber warum da so enorme Biomassen an, vor allem an Zuckmücken, an Chironomiden eben rauskommen, das ist mir noch nicht so ganz klar.
Okay, ja. Spannend. Da also eine der vorhin angesprochenen offenen neuen Fragen, die man dann da so entdeckt. Aber vielleicht zurück zu deiner Studie, die du da mitgebracht hast. Das heißt, ihr seid jetzt rausgefahren auf den Mindelsee, ihr habt da eure kleinen treibenden Pyramiden ausgebracht und habt euch jetzt angeschaut, was für Tiere emergieren, also was für Tiere schlüpfen quasi aus dem Wasser raus. Und habt wahrscheinlich dann euch angeschaut, wie nährstoffreich, was für Nährstoffe haben die eigentlich, wie sieht das aus, was für eine Zusammensetzung gibt es da? Was sind dann so die hauptsächlichen Takeaways, die Kernbotschaften, die ihr da ja zeigen konntet in der Studie?
Also die Bedeutung der Morphometrie hatte ich schon angesprochen. Wir hatten also Transekte vom Ufer in Richtung der tiefsten Stelle des Sees und da hat sich eben gezeigt, dass also die Tiefe über der diese Fallen ausgebracht sind, also ganz entscheidend sind für den Export, Biomasse-Export, auch für diesen Fettsäure-Export. Und wenn du jetzt die verschiedenen Arten oder die verschiedenen Insektengruppen ansprichst, auch da gibt's schon deutliche Unterschiede. Das haben wir dann auch in Folgestudien in anderen Systemen auch festgestellt. Also die verschiedenen Insektengruppen unterscheiden sich schon deutlich auch in ihrer Fettsäurezusammensetzung und insbesondere auch in dem Gehalt an diesen mehrfach ungesättigten, physiologisch wichtigen Fettsäuren. Und wir haben damals in dieser Mindelsee-Studie, auch weil es mir persönlich auch etwas an Expertise gefehlt hat, was die Insektentaxonomie betrifft, haben wir uns auf die Großgruppen fokussiert. Also wir haben das nicht auf Artniveau gemacht. Wir haben also geguckt, quasi die Eintagsfliegen, die Köcherfliegen und die Chironomiden und dann als besondere Gruppe Caoberus uns angeguckt und haben da eben Fettsäuren gemessen und haben zum Beispiel festgestellt, dass eben in diesem Caoberus, ich sag da gleich noch was dazu, ein sehr hoher Gehalt an langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu finden ist, vor allem DHA. DHA ist die sogenannte Docosahexaensäure, die man hauptsächlich oder eigentlich fast ausschließlich aus Fischen kennt. Ja, die ist also physiologisch wichtig, auch für unsere Ernährung ist die von Bedeutung, wichtig fürs Nervensystem, fürs Immunsystem. Und deswegen sagt man immer, wir sollen regelmäßig Fisch essen und so, um eben auch den Gehalt an diesen langkettigen Pufers eben zu decken. Und bei diesem Caoberus, das ist die sogenannte Büschelmückenlarve, hat sich herausgestellt, dass die besonders reich ist an dieser DHA, an dieser Docosahexaensäure. Frage ist so ein bisschen, wo das herkommt, ob diese DHA selber synthetisiert wird von diesen Büschelmücken oder ob die quasi über die Nahrung aufgenommen wird und sich dann anreichert in den Tieren. Aber Fakt ist jedenfalls, dass vor allem diese Caoberus sehr wichtig sind für diesen Export dieser essentiellen Nährstoffe.
Okay, jetzt hast du Caoberus schon angesprochen. Ich weiß, dass das die Art der Woche ist. Möchtest du da direkt weiter mitmachen oder gibt es noch andere wichtige Botschaften aus eurer Studie, die vielleicht erst erwähnt werden sollten?
Ich erzähle gleich noch was zu Caoberus, weil ich das tatsächlich, nachdem du mich gefragt hattest, welches Tier ich mitbringen wollte, hatte ich irgendwie sofort Caoberus im Kopf. Und
sehr gut.
Ich erzähle gleich noch was dazu. Also ihr werdet wahrscheinlich die Studie einblenden im Nachgang. Also ich muss jetzt nicht sagen, wo die publiziert wurde.
Wir werden, du kannst gerne sagen, aber wir werden auf jeden Fall den Link in die Shownotes packen. Genau, das heißt, die wird dann, kann sich jeder anschauen, wenn er das möchte, sofern sie dann für jeden runterladbar ist, also Open Access ist.
Ja, könnte sein, dass das nicht unbedingt der Fall ist.
Sonst bei Interesse sollte man uns eine E-Mail schreiben. Ihr erreicht uns ja immer unter Podcast natur2.0@googlemail.com und dann verschicke ich die auch gerne an interessierte ZuhörerInnen. Ich besitze die PDF-Datei.
Sehr gut. Dankeschön. Ja, Caoberus, also das war, um ehrlich zu sein, so mit mein erster Kontakt mit Caoberus, weil wir im Mindelsee eben festgestellt haben, dass unsere Fallen zeitweise voll waren mit diesem Caoberus. Und zwar ist es im Mindelsee und in vielen anderen größeren Seen, in denen es Fische gibt, in denen der Fraßdruck durch Fische hoch ist, ist es sehr häufig eine Art, nämlich Caoberus flavicans. Und das hat sich im Mindelsee auch herausgestellt. Und meistens so im Juni rum gab es also so ein Peak, da war die Hochphase der Caoberus-Emergenz und dann waren unsere Fallen voll mit dieser einen Art Caoberus. Die sehen aus wie Stechmücken eigentlich, stechen aber nicht, haben also keine saugend stechenden Mundwerkzeuge und sind auch ungefähr so groß wie so eine Stechmücke und sind also offensichtlich qualitativ und auch quantitativ, zumindest zeitweise, ein unheimlich wichtiges Futter für terrestrische Konsumenten. Wir haben dann im in Folgeexperimenten oder Folgestudien auch am gleichen System am Mindelsee auch weitergearbeitet und haben dann da auch mit Vögeln zum Beispiel, mit Blaumeisen gearbeitet und haben geguckt, was die Blaumeisen in Ufernähe an ihre Küken verfüttern und welchen Anteil aquatische Insekten eben daran haben. Und also insofern ist diese Art Kaoberus für diese Verbindung aquatisch-terrestrisch unheimlich wichtig in vielen Systemen. Kaoberus ist aber auch in vielerlei Hinsicht total spannend, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, weil nämlich auch im Wasser selber, wenn die Kaoberus noch als Larven unterwegs sind, sehr, sehr viele spannende Dinge passieren. Diese Kaoberus-Larven, die sind so, naja, vielleicht 1,5 Zentimeter lang, sind glasklar durchsichtig, bis auf 2 Luftsäcke, die sie vorne und hinten am Körper haben und mit denen sie sich in der Wassersäule austarieren können und auch ihre Position in der Wassersäule verändern können. Diese Larven sind nämlich Räuber, die nähern sich von Zooplankton, die stehen dann quasi horizontal in der Wassersäule und warten drauf, dass zum Beispiel eine Daphne vorbeischwimmt oder ein anderer Zooplankton und dann schnappen sie nach dem. Die haben so eine wie so ein Fangkorb. Mundwerkzeuge sind zu einem Fangkorb umgebildet und damit fangen sie dann eben das Zooplankton. Und Kaoberus weiß man, die können einen sehr hohen Fraßdruck ausüben auf das Zooplankton. Und die Daphnien auf der anderen Seite, die Beute, haben auch verschiedene Mechanismen entwickelt, um diesem Fraß zu entgehen. Und da gehören zum Beispiel morphologische Veränderungen dazu. Also man kann zum Beispiel experimentell im Labor sehr schön zeigen, dass bestimmte Daphnienarten, wenn sie diesen Kaoberus ausgesetzt waren, und zwar müssen die gar nicht in direkten Kontakt gekommen sein mit Kaoberus, sondern es reicht, wenn man quasi das Wasser nimmt, in dem zuvor diese Kaoberus-Larven waren. Wenn man dann da Daphnien reinmacht, dann fangen manche Daphnien an und machen sogenannte Nackenzähnchen. Also machen so im Hinterkopf, werden so Zähne ausgebildet. Und dann kann man im Experiment zeigen, dass diese Nackenzähne, die also induziert wurden durch diesen Räuber Kaoberus, dass die einen gewissen Fraßschutz bieten. Wenn also so eine Kaoberus-Larve sich so eine bewährte Daphnie dann schnappt, dann hat sie offensichtlich Probleme, diese Daphnie in diesem Fangkorb zu handeln, so zu manipulieren, dass sie tatsächlich auch gefressen werden kann. Und da gibt's schöne Videos von Kollegen, wo man eben sehen kann, dass so eine Kaoberus-Larve dann diese Daphnie auch wieder freilässt. Die schwimmt dann wieder weiter. Also das zum Beispiel ist was ich extrem spannend finde. Man kann auch bei Daphnien zeigen, bei anderen Daphnienarten, dass die anfangen vertikal zu wandern in der Wassersäule, wenn Kaoberus da ist. Also auch als eine Art Feindvermeidungsstrategie. Das kennt man von der Vertikalwanderung der Daphnien, die durch Fische ausgelöst wird. Ja, also wenn Daphnien in einem System vorkommen, in dem also der Fraßdruck durch Fische hoch ist, dann findet man zumindest manche Daphnienarten tagsüber in der Tiefe, weil die Fische visuell jagende Jäger sind. Und dann macht es also Sinn, dass man sich als Daphnie, als Beuteorganismus tagsüber in der Tiefe von einem See versteckt und so eben dann nicht gefressen wird und dann eben nur nachts nach oben schwimmt, weil da oben ist das Futter, da sind die Algen, da wird dann gefressen. Und sobald es wieder hell wird, dann verzieht man sich wieder in die Tiefe, um quasi den Räubern zu entgehen. Sowas in der Art gibt's auch in Bezug auf Kaoberus. Auch Kaoberus selber zum Beispiel wandert vertikal. Das konnten wir im Mindelsee sehr, sehr schön beobachten. Also auch Kaoberus-Larven werden bevorzugt von Fischen gefressen. Und da sieht man dann also in so einem System wie dem Mindelsee, dass diese Kaoberus-Larven, die also ihre Position in der Wassersäule durch diese Luftsäcke regulieren können, sich tagsüber dann eben nach unten verziehen, wo es dunkel ist und wo sie dann geschützt sind vor den Fischen. Das im Mindelsee finde ich das besonders spannend, weil wie bei vielen Eutrophen sehen, das auch der Fall ist, dass das Tiefenwasser im Sommer während der Schichtungsphase häufig sauerstofffrei ist. Und da ist dann sehr viel Schwefelwasserstoff zu finden und die Lebensbedingungen sind nicht wirklich gut. Aber diese Koroboruslarven, die verziehen sich also tagsüber tatsächlich in dieses Tiefenwasser, gehen sogar in das Sediment rein, bullen sich ins Sediment rein und überdauern den ganzen Tag und dann abends wieder nach oben zu schwimmen. Und
weiß man, wie das hinkriegen?
Weil,
wenn da kein Sauerstoff vorhanden ist, dann, also was, wie machen die das denn?
Also wie genau die Mechanismen sind, das weiß man meines Wissens nach nicht. Mhm. Wobei ich jetzt aktuell auch nicht mehr recherchiert habe. Vielleicht gibt's inzwischen auch was in der Literatur. Aber das ist so ein bisschen ein Mysterium, für mich jedenfalls. Und ich finde es absolut faszinierend. Ich kann mich erinnern, wir haben in dem Mindelsee, auch in dieser Zeit, wo wir diese Studie durchgeführt haben, auch mehrmals Sedimentkerne genommen und haben diese Sedimentkerne ins Labor gebracht. Und da weiß ich noch ganz genau, da ist dann über den Sedimentkern ist meistens so ein bisschen Restwasser drin. Und als ich am nächsten Tag dann geguckt habe, war in diesem bisschen Restwasser, was irgendwie so 3-4 Zentimeter vielleicht in diesem, über dem Sedimentkern, alles voll mit Koroboruslarven. Die kamen da aus diesen obersten Schichten des Sediments raus. Und insofern ist Koroborus in vielerlei Hinsicht extrem spannend. Physiologisch, aber auch ökologisch. Und deshalb dachte ich, wir reden mal hier über Koroborus.
Sehr, sehr gut. Was haben die denn, wie lange leben die denn so grundsätzlich im Wasser, aber auch nachher an Land? Weißt du das?
Also meines Wissens nach hängt es so ein bisschen von der Art ab. Also ich glaube, wir haben so grob eine Handvoll verschiedener Arten in Deutschland, die sich so ein bisschen darin unterscheiden, in was für Systemen sie vorkommen. Es gibt manche Arten, die also bevorzugt in so kleinen Tümpeln vorkommen, in denen es keine Fische gibt. Und dann gibt's eben diese Art, über die ich gerade schon gesprochen habe, Koroborus flavicans, die man durchaus auch in größeren Seen findet, wo der Fraß durch Fische hoch ist. Die haben also dann zum Beispiel mit dieser Vertikalwanderung Mechanismen gefunden, um mit diesem hohen Fraßdruck umzugehen. Also das unterscheidet sich, ja, ist bei den verschiedenen Arten unterschiedlich. Im Mindelsee kann ich sagen, dass die Larven sehr wahrscheinlich 2 Jahre lang im See unterwegs sind, bevor sie dann das Wasser verlassen für die Reproduktion. Also zumindest zeichnet sich das so ein bisschen ab. Also da gab es parallele Studien, wo verschiedene Larvenstadien angeschaut wurden. Und das zeichnete sich da so ein bisschen ab.
Da auch eigentlich nochmal ganz interessant, also die Brücke zurück zu Oder zu schlagen und irgendwie auch zu sagen, dass man denkt natürlich vielleicht erstmal an so mehrjährige Fische, die eben ja vielleicht auch länger brauchen, sich von sowas zu erholen, aber auch eben Insekten. Larvenstadien, die im Gewässer eben teilweise auch mehrere Jahre ja verbringen. Und das ist dann eben nach so einer Katastrophe, wo einmal alles, ich sage jetzt mal, platt gemacht worden ist, auch nicht einfach innerhalb von 1-2 Monaten vielleicht irgendwie wieder getan. Wenn wir hier über Arten reden, die eben ja mehrere Jahre teilweise im Gewässer eben einfach verbringen. Ja. Super. Also ich hoffe, das hat jetzt einen kleinen Einblick gegeben in die aktuelle Forschung. Nochmal so eine Einordnung über die Oder, was damals passiert ist. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns diese faszinierende Welt von aquatisch-terrestrischen Kopplungen und Export und diesen ganzen Forschungsbereich ein bisschen näher gebracht hast heute. Ihr könnt uns wie immer eine Bewertung dalassen. Ihr könnt auch unter der Folge kommentieren. Wir leiten die Kommentare natürlich gerne auch an Dominik weiter, ebenso das Feedback, was wir dazu erhalten. Und werden alles, was wir hier besprochen haben, auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken. Damit möchte ich mich herzlich bedanken für deine Zeit und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen.
Vielen, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.